Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir kommen heute zum zweiten Teil in unserer Serie über den Propheten Jesaja. Das letzte Mal haben wir verschiedene Einleitungsfragen angeschaut und wir haben uns den ersten 6 Kapiteln zugewendet. Und nun nehmen wir den nächsten Block, die Kapitel 7 bis 12, die für sich wieder eine Einheit bilden. Wenn wir auf dem Skript ganz am Schluss kurz hinschauen, dann steht da zum Aufbau des Buches. Das haben wir letztes Mal ja schon behandelt, dass der Prophet Jesaja aus 2 großen Teilen besteht. Römisch 1, Prophetie des Gerichts, 1 bis 39. Und zweitens, Prophetie des Trostes, 40 bis 66. Nun, dieser erste Teil ist wieder in kleinere Einheiten aufgegliedert. Und da haben wir gesehen als erste Aufgliederung Prophetie über Juda und Israel, 1 bis 12. Und man könnte sagen, auch dieser Teil zerfällt wieder in 2 Blöcke, eben 1 bis 6 und 7 bis 12. Unter dem großen Titel Prophetie über Juda und Israel. Und nächstes Mal gehen wir dann weiter. Da kommt der nächste Block Prophetie über die Heiden im Nahen Osten. Die Kapitel 13 bis 23. Und danach Prophetie über die ganze Welt. In den Kapiteln 24 bis 27 geht der Blick eben über den üblichen Gesichtskreis des Nahen Ostens hinaus auf die ganze Erde. Und dann Israel verbündet mit den Heiden, mit Assyrien und Ägypten. Das sind dann die Kapitel 28 bis 35. Und schließlich Rettung von Assyrien als Bestätigung der Prophetie. Das sind diese historischen Kapitel 37 bis 39. Jetzt lesen wir zusammen einige Verse in Jesaja 7. Vers 1. Und es geschah in den Tagen Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zog Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf, zum Streit wieder dasselbe. Aber er vermochte nicht, gegen dasselbe zu streiten. Und es wurde dem Hause David berichtet und gesagt, Syrien hat sich in Ephraim gelagert. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Winde beben. Zunächst bis hierhin. Also, wir sind hier in den Tagen von Ahas, Ben Jotam. Ahas, sehen wir auf dem Blatt, habe ich vermerkt bei Vers 1, regierte gemäß strenger biblischer Chronologie von 742 bis 727 vor Christus. Das war ein gottloser König. Aber er war der Sohn des gläubigen Großvaters Usia, 810 bis 759 vor Christus, und des gläubigen Vaters Jotam, 758 bis 743 vor Christus. Also da haben wir das Beispiel von einem jungen Mann, der zwar einen gläubigen Vater, einen gläubigen Großvater hatte, aber selber eigene Wege des Unglaubens gegangen ist. Wir werden nun im Folgenden dann gleich sehen, dass also dieses Kapitel genau von der Anfangszeit handelt. Also wir können Kapitel 7 auf den Anfang seiner Regierung um 742 vor Christus ansetzen. Und da gab es ein Riesenproblem. Nicht nur einfach politisch, sondern kriegerisch. Die Syrer sind mit ihrer Armee gegen Jerusalem, gegen das Südreich Juda gekommen und auch die Armee der 10 Stämme aus dem Norden. Die hatten sich ja nach dem Tod von Salomo abgespalten von dem Südreich Juda mit Hauptstadt Jerusalem. Dort gab es immer nur gottlose Könige, die ganze Zeit. Und nun haben sich diese gottlosen aus den 10 Stämmen verbündet mit den heidnischen Syrern, um gegen das Südreich Juda zu streiten. Und man kann sagen, das Südreich war eigentlich noch der Träger des Zeugnisses von Gott. Allerdings waren eben viele dieser Könige aus Juda gottlos, aber immer wieder gab es Erweckungen und gerade eben in den 2 Generationen vor Ahas war das so, unter Usia und Jotham. Aber jetzt, wo dieser Ahas eigene Wege geht, gleich am Anfang seiner Regierung, kommt diese Koalition von feindlichen Armeen gegen ihn. Schlagen wir dazu auf, 2. Könige 15, ich meine 16 natürlich, Vers 1. Im 17. Jahre Pekachs, des Sohnes Remalias, wurde Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David. Sondern er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Und er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen. Nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel ausgetrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Damals zogen Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, das sind die 10 Stämme, nach Jerusalem hinauf zum Streit. Und sie belagerten Ahas, aber sie vermochten nicht, wieder ihn zu streiten. Zu selbiger Zeit brachte Rezin, der König von Syrien, Eilat wieder an Syrien zurück und trieb die Juden aus Eilat hinaus. Und die Syrer kamen nach Eilat und sie haben dort gewohnt bis auf diesen Tag. Da sandte Ahas Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Syrien und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich erhoben haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das in dem Hause des Herrn und in den Schätzen des Königshauses sich vorfand, und sandte es als Geschenk an den König von Assyrien. Und der König von Assyrien hörte auf ihn, und der König von Assyrien zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein. Und führte seine Einwohner weg nach Kir und Rezin tötete ihr. Also da wird von dem gleichen Krieg berichtet. Und weil Ahas eben nicht an Gott glaubte, sondern er war ein Götzendiener, wie wir gesehen haben, wenn es hier heißt in Vers 16, Vers 4, dass er auf allen Höhen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum opferte, dann heißt das, dass er eben Baalskult und Aschera-Kult auf allen möglichen Anhöhen durchgeführt hatte. Er ging sogar so weit bis zum Kinderopfer. Also, dass er seinen Sohn durchs Feuer gehen ließ. Das heißt, er hat ein Kind geschlachtet und dem Baal geopfert. Ein schrecklicher Gräuel. Und Gott hat also das so geführt, dass diese fremden Armeen gegen ihn kamen. In dieser Not hatte er eigentlich die Chance, eine Umkehr zu erleben. Aber wie wir schon in 2. Könige 16 gelesen haben, er hat nicht begonnen, auf Gott zu vertrauen, sondern er wollte mit den Assyrern sich verbinden, war bereit, das Geld, das dem Herrn gehört, das Gold im Haus des Herrn, im Salomo-Tempel, zu plündern, gewissermaßen, um es den Assyrern, diesen Götzendienern, zu geben. Plus die Reichtümer des Königshauses. Einfach, weil er nicht auf Gott vertraute. Und so sehen wir, jede Krise in unserem Leben ist eigentlich eine Chance. Und es gibt immer die Chance, entweder sich so zu entscheiden, dass wir dem Herrn näher kommen, oder so zu entscheiden, dass wir von ihm wegkommen. Diese Krise, und die war wirklich schlimm, wir haben gelesen, das ganze Volk hat gezittert, so wie eben die Blätter des Waldes vor dem Wind beben und zittern. Jesaja 7, Vers 2. Also der hätte jetzt etwas erzählen können über, was ist Angst. Jetzt lesen wir in Jesaja 7, Vers 3 weiter. Und der Herr sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, nach der Straße des Walkerfeldes hin. Und sprich zu ihm: Hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Brandscheitstümpfen, bei der Zornglut Rezins und Syriens und des Sohnes Remalias. Darum, dass Syrien Böses wider dich beratschlagt hat, Ephraim und der Sohn Remalias, und gesagt hat: Lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen und es uns erobern und den Sohn Tabeels zum König darin machen. Also Jesaja muss an einem ganz bestimmten Ort eine Begegnung mit dem König haben, um ihm von Seiten Gottes Mut zu machen. Also Gott sagt, du musst dich nicht fürchten, und zwar alles eigentlich wegen des Vorfahren David. Das lesen wir immer wieder in den Königsbüchern, wie Gott mit gottlosen Nachkommen von David noch Gnade gehabt hat, nochmals eine Leuchte gegeben hat, um seines Vaters Davids willen. Und da sehen wir, wenn Kinder, die einen falschen Weg gehen, dann plötzlich irgendwie die Gnade des Herrn erleben. Da könnte man denken, ja, aber das ist ja wie eine Bestätigung, dass ihr Weg doch nicht so falsch ist. Das kann sein wegen einem gläubigen Vorfahren, um Davids Willen. Und auch hier, dieser Unwürdige, dieser gottlose Ahas bekommt diese Botschaft: Hüte dich, 7,4, und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Gott gab ihm nochmals richtig die Chance, durch seine Freundlichkeit und Güte umzukehren. Also wir sehen beides. Gott hatte einerseits diese Armeen gebracht. Da sehen wir die Strenge Gottes. Und dann schickte Jesaja mit einer Botschaft des Trostes. Das erinnert so richtig an, ich gebe die Stelle an, Römer 11, wo in anderem Zusammenhang Gottes Wegen mit Israel gesagt wird. Römer 11, Vers 22. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Das sieht man in allen Regierungswegen Gottes mit uns Menschen. Einerseits die Güte und andererseits die Strenge. Und das kann auch so nebeneinander sein wie im Fall von Ahas. Also Gott sagt, du musst vor diesen Armeen keine Angst haben. Also er hätte nicht irgendwie Zuflucht bei den Assyrern suchen müssen. sondern allein auf den wahren Gott vertrauen. Sie hatten den Plan, dass der syrische König Rezin, der Sohn Tabeels, Vers 6, dass der dann König werden würde in Jerusalem. Aber das war nicht Gottes Plan. Und darum heißt es dann in Vers 7, so spricht der Herr, der Ewige, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt von Syrien und Rezin das Haupt von Damaskus. Und in noch 65 Jahren wird Ephraim zerschmettert werden, dass es kein Volk mehr sei. Und Samaria ist das Haupt von Ephraim und der Sohn Remalias das Haupt von Samaria. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr für wahr keinen Bestand haben. Also Gott kündigt an, obwohl damals die 10 Stämme, das Nordreich Israel, das war noch eben ein voll souveräner Staat, und Gott sagt 65 Jahre und dann wird gar nichts mehr davon übrig sein. Schon wenige Jahre später sollte ja der Untergang von Samaria kommen, im Jahr 722. Das kann man sich gut merken. 722 sollte der Untergang kommen und dann die Wegführung nach Assyrien. Und Gott sagt hier voraus, und insgesamt 65 Jahre ab 742 vor Christus, dann sieht man gar nichts mehr von den 10 Stämmen. Dann ist es vollkommen ausradiert. Und so ist es auch gekommen. Und wir haben bereits in 2. Könige 16 gelesen, und mit Damaskus ging es noch schneller. Der König von Assyrien tötete den König von Damaskus und führte die Syrer in die Gefangenschaft weg. Aber nun haben wir noch weitere Details, die wir genauer anschauen sollten. In Vers 3 kommt Jesaja mit einem Sohn zusammen. Und wie heißt er? Jemand, der noch einen Namen sucht für ein Kind, das bald geboren wird, da hätte man einen Tipp. Shear Yashuv. Shear heißt Überrest. Yashuv wird umkehren. Also ein Überrest oder der Überrest wird umkehren. Das ist ein ganz wichtiges Thema in Jesaja. Der Überrest, der umkehren wird. Und ganz besonders, wenn es um die Endzeitprophetie geht, ist damit gemeint, dass ein Teil in Israel, jetzt mit dem Licht des Neuen Testaments, nach der Entrückung der Gemeinde sich bekehren wird. Und Gott die Treue halten wird, selbst durch die große Drangsalszeit hindurch. Zuerst bekehrt sich eine Vorhut, die 144.000 Versiegelten aus Offenbarung 7. Aber nach Offenbarung 14 ist das nur die Erstlingsfrucht. Also die ersten Früchte, die man erntet als Vorhut, bis dann die volle Ernte kommt. Insgesamt wird ein Drittel der Bevölkerung Israels umkehren. Die 144.000 nach der Entrückung, aber noch vor der großen Drangsal. Und der ganze Drittel des Volkes dann in der großen Drangsal von 3,5 Jahren. In Sacharja 13,8 steht, so wird es kommen im ganzen Land, 2/3 werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber 1/3 wird überleben und wird wie Gold geprüft wird im Ofen, so geprüft werden. Und schließlich wird dieser Drittel sagen, dass der Herr sein Gott ist, und Gott wird sagen, ihr seid mein Volk. Und dieses Thema, der Überrest, der in der Zukunft aus Israel umkehren wird, das ist ein Thema, das zieht sich durchs ganze Alte Testament hindurch und eben wird im Neuen Testament weitergeführt. Und dieser Überrest wird dargestellt als wirklich so vorbildlich. Die werden in der größten Not dem Herrn wirklich die Treue halten. Wir können das ganz kurz mal anschauen in Offenbarung 14, wie die Vorhut beschrieben wird. Es geht um die Verse 1 bis 5. Ich lese nur ab Vers 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind unberührt. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge, Gott und dem Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos. Ist doch erstaunlich. Ich meine, nur schon diese Aussage, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Könnte das von uns gesagt werden? Ich meine, das wäre das Schönste, wenn man das auf einen Grabstein schreiben könnte. Er folgte dem Lamme, wohin irgend es ging. Und dann eben, sie haben sich nicht mit der Welt befleckt. Das ist gemeint, die mit Frauen sich nicht befleckt haben. Denn sie sind unberührt. Und weiter heißt es, in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Das ist ja eine Anspielung auf Jesaja 53, wo es von dem Herrn Jesus heißt, dass kein Falsch in seinem Mund gefunden wurde. Und das wird von ihnen gesagt, weil sie eben dem Lamm Gottes, das in Jesaja 53 beschrieben wird, so gleichen, dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Und sie sind tadellos. Also treue Hingabe, die bereit ist, bis zum Letzten zu gehen für den Herrn Jesus. Das ist dieser Überrest. Und weil dieser Überrest so etwas Besonderes ist, verstehen wir, warum in der Bibel so viel darüber gesprochen wird. Wir werden im Weiteren dann im Zusammenhang mit Jesaja 10 nochmals auf dieses Thema zurückkehren. Also das nur mal so als erste Einführung. Gott sieht diesen treuen Überrest. Und jetzt ist vielleicht auch klarer, warum Satan Israel heute dermaßen hasst. Und warum die ganze Welt Israel hasst. Natürlich sind die meisten Ungläubige heute. Aber der Teufel weiß, dass aus diesem Volk wird der Überrest sich bekehren. Dieser Drittel wird noch kommen. Und er hasst diesen Drittel, weil er für Gott so wertvoll ist. Und darum versucht Satan auch Israel zu zerstören. In den vergangenen Jahrzehnten hat die islamische Welt dreimal versucht, mit einem totalen Krieg Israel auszulöschen. Und das kurz nachdem Hitler versucht hatte, die ganze Judenheit in Europa zu ermorden. Das zeigt uns eben, woher dieser Hass letztlich kommt, weil Gott diesen Überrest angekündigt hat. Und das ist ein Ärgernis für den Satan. Israel wurde auch schon im Alten Testament gehasst. Die Ägypter wollten Israel zerstören. Alle Jungs sollten im Nil ertränkt werden. Oder später ein Haman versuchte, das ganze Judenvolk auszurotten. Nun, die Prophetie macht ja klar, aus diesem Volk wird einmal der Erlöser kommen. Und der Satan hasst den Erlöser. Und darum hasste er dieses Volk und wollte es immer wieder vernichten. Also das sind die zwei, kann man sagen, nicht die zwei, sondern zwei ganz bedeutende Gründe, warum Satan Israel hasst und warum es einen Antisemitismus gibt durch die Jahrtausende hindurch. Einerseits der Erlöser aus Israel und andererseits der gläubige Überrest, der noch kommen wird. Nun, Jesaja hat seinem Sohn diesen Namen gegeben. Ein Überrest wird umkehren, um daran zu erinnern, was prophetisch da einmal geschehen wird. Und diese Begegnung mit Ahas sollte eigentlich zeigen, Ahas, gehörst du zu diesem Überrest? Du bist auf der anderen Seite. Gott sucht die in seinem Volk, diesen Teil, der bereit ist, Buße zu tun und umzukehren. Und so hat Gott durch Güte und Strenge zum Herzen des Königs Ahas sprechen wollen. Dann wird noch ein weiteres Detail gesagt. Diese Begegnung sollte geschehen am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches. Ha, was ist das für eine Wasserleitung? Ist das vielleicht der Hiskia-Tunnel, durch den vielleicht manche unter uns schon mal geschritten sind? Dieser fantastische Tunnel, 533 Meter durch den Felsen hindurch. Nein, das ist er nicht. Den gab es damals noch nicht. Der wurde ja erst später durch Hiskia gebaut. Und Hiskia kam nach Ahas. Aber die Ausgrabungen in der Davidstadt in Jerusalem, die sind ja so ausgiebig. Dort findet man auch einen Wasserkanal, der Kanaaniter aus der Zeit um 1800 vor Christus. Die haben einen Kanal gegraben durch den Felsen und der geht entlang dem Kidron-Tal. Und im Verlauf, und zwar geht dieser Kanal aus von der Gihon-Quelle und geht dann runter, eben parallel zum Kidron-Tal. Und da gibt es so kleine Fenster angebracht an diesem Kanal in seinem Verlauf. Und dort kam dann so still und ruhig fließendes Wasser heraus und hat die Gärten im Kidron-Tal bewässert, künstlich bewässert. Wir kommen auf diesen Kanal in Kapitel 8 nochmals zurück. Der wird uns schon noch beschäftigen. Aber dass man wenigstens weiß, was das ist. Und dann der obere Teich, das ist dieser Teich, den man jetzt in den gerade unmittelbar vergangenen Jahren ausgegraben hat. Das ist wieder so eine Sensation. Ein riesiges Wasserreservoir. Ich war schon drin, bin dann auch durch den Tunnel aus dem Reservoir, das ist jetzt möglich, das war vor kurzem gar noch nicht möglich, in den kanaanitischen Tunnel hineingegangen. Und auch schon da in diesen Tunnel, der dann zum späteren Hiskia-Tunnel führt. Das ist alles miteinander verknüpft. Gut. Also am Ende dieser Wasserleitung, dort bei der Straße des Walkerfeldes, wir können also ganz genau sagen jetzt in Jerusalem, wo das war, diese Begegnung mit. Von Jesaja, Shea Yashuv und Ahas. Wir werden noch sehen im weiteren Verlauf, wie wichtig dieser Ort und diese Begegnung war. Jetzt kommt Vers 10. Nein, Vers 9 habe ich noch vergessen. Da haben wir ein wunderbares Wortspiel. Diesem ungläubigen König wird gesagt, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr nicht bestehen. Ich habe das aufgeführt, Kapitel 7, 9, dieses Wortspiel. Im Lo Taminu, Kilo Tamenu. Sieht man das Wort glauben? Ihr glaubt, Taminu, ist verwandt mit ihr besteht, Tamenu. Also wörtlich, im Lo Taminu, wenn nicht ihr glaubt, Ki Lo Tamenu, so nicht ihr besteht. Es ist eben so, das Wort Glauben kommt von der Wurzel Aman. Das heißt fest sein, bestehen. Und in der Hifil-Form bedeutet das dann festmachen. Und das ist Glauben. Aman in der Hifil-Form heißt festmachen. Also der Gläubige, der hört Gottes Wort und nimmt das als die Wahrheit auf, er macht sich daran fest, das ist Glauben. Sich an dem Wort Gottes festmachen. Und dann eben bestehen, das ist die Wurzel Aman. Drum also Taminu, Tamenu, das sind die zwei Formen von der gleichen Wurzel. Eben nur der wahre Glaube bewirkt, dass man bestehen kann. Und jetzt gehen wir zu Vers 10. Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Fordere es in der Tiefe oder oben in der Höhe. Und Ahas sprach, ich will nicht fordern und ich will den Herrn nicht versuchen. Nun macht Gott sogar das Angebot, Ahas darf sich ein Wunderzeichen wünschen. Irgendetwas am Himmel oder da auf der Erde, als Bestätigung, dass diese Verheißung, er müsse keine Angst haben vor diesen Armeen, in Erfüllung geht. Und jetzt fühlt er sich so richtig möchte gern fromm auf. Sagt, nein, das möchte ich nicht tun, ich möchte nicht Gott versuchen. Ja, das ist ja schön, wenn er Gott nicht versuchen will. Aber wenn Gott ausdrücklich sagt, du darfst dir jetzt ein Zeichen wünschen, dann soll er es tun. Nein, mache ich nicht. Ich möchte da nicht Gott herausfordern. Und dann heißt es in Vers 14, Vers 13, da sprach er, hört doch Haus David, Bet David, Haus David, das heißt Dynastie oder Familie David. Also Haus David meint eigentlich die ganze Dynastie, Familie und ihre Generationen folgen von David an über Ahas und dann immer weiter. Jetzt wird hier nicht nur Ahas angesprochen, sondern die ganze Königsdynastie von David. Und wir müssen ja daran denken, dass der König David die Verheißung hatte von Gott, mit einem Schwur sogar, nach Psalm 89, dass einmal von seinen Nachkommen der König kommen wird, der am Ende der Zeiten über die ganze Welt herrschen wird. Und zu dieser Königslinie von David gehörte dieser Ahas. Und jetzt wird die ganze Dynastie, also nicht nur Ahas angesprochen, Vers 14, das ist wichtig. Höret doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Sehen wir, dieser Ahas, der hat natürlich seinem Vater viel Mühe gemacht. Und Gott sagt, reicht das nicht, dass du Menschen, oder dass ihr Menschen müde macht, dass ihr auch noch Gott ermüden müsst? Darum wird der Herr selbst euch, nicht dir, euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das ist wunderbar. Ahas will kein Zeichen. Jetzt gibt Gott dem ganzen Haus Davids ein Zeichen. Und das ist das Versprechen, dass der Messias kommen wird. Und zwar wird er von einer Jungfrau geboren werden. Das konnte man bisher nirgends in der Bibel so nachlesen. Aber jetzt sollte klar werden, das wird ein Wunder sein, die Geburt des Messias. Er wird nur von einer Frau, die eine Jungfrau ist, zudem geboren werden. Er wird keinen menschlichen Vater haben. Plötzlich kann man verstehen, aha, darum wird in Psalm 2 von dem Messias gesagt, dass Gott spricht, heute habe ich dich gezeugt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das wird eine ganz ungewöhnliche Geburt sein. Der Messias, von Gott gezeugt, aber von einer Jungfrau geboren. Ja, und dann kommen die liberalen Theologen. Was haben die herausgefunden? Ja, das ist gar nicht das Wort für Jungfrau. Hier im Hebräischen steht nicht Betula. Das ist so der technische Ausdruck in 5 Büchern Mose für die Jungfrau. Und da steht Alma. Aha. Ja, was heißt das? Ja, das heißt einfach eine junge Frau. Die alte Zürcher Übersetzung hat das ja im Text. Eine junge Frau wird einen Sohn gebären. Gar keine Jungfrauengeburt. Nein, das bedeutet das nicht. Das ist nur eine junge Frau. Aber da muss man manchmal einfach ein bisschen im guten Sinn einfältig sein. Also jetzt heißt es doch hier, der Herr wird euch ein Wunderzeichen geben, eine junge Frau wird einen Sohn gebären. Ja, so ein Wunderzeichen ist das nicht, oder? Ist ziemlich allgemein üblich. Die ganze Weltgeschichte wäre ja nicht denkbar, wenn das nicht ständig geschieht. Aber hier geht es ja um ein Wunderzeichen. Ja, und was ist denn mit dem Wort Alma? Ja gut, ich habe ja hier aufgeführt, bei Vers 14, alle Stellen, wo dieses Wort Alma sonst noch vorkommt. 1. Mose 24, 43. Schlagen wir mal auf. Das ist die Geschichte von Rebekka, die nach Gottes Plan Isaaks Frau werden sollte. Und da ging ja der Knecht Abrahams, um sie zu holen. Und da steht doch in Kapitel 24, Vers 23, Vers 43, siehe, ich stehe bei der Wasserquelle, möge es nun geschehen, dass die Jungfrau, die herauskommt, um zu schöpfen, und zu der ich sagen werde, gib mir doch ein wenig Wasser aus einem Krug zu trinken, und welche zu mir sagen wird, trinke du, und auch für deine Kamele will ich schöpfen, dass sie die Frau sei, welche der Herr für den Sohn meines Herrn bestimmt hat. Also dieser Knecht wusste ja nicht, wen er da holen soll. in der alten Heimat, Verwandtschaft von Abraham. Und da hat er gebetet, dass Gott doch das so führen möge, dass die Jungfrau, die da an den Brunnen herauskommt, dass die bereit ist, ihm, dem Fremden, zu trinken zu geben und auch noch allen Kamelen. Ja. Und da steht, dass diese Jungfrau, Alma, war Rebekka verheiratet? Nein. Aber es war eine junge Frau, die eine Jungfrau war, die aber jetzt bald heiraten sollte. Das bezeichnet Alma. Und zwar haben wir das Wort, die Wurzel ist hier Alam. Im Arabischen haben wir die auch, Alama. Und da habe ich hier hingeschrieben, Alama heißt im Arabischen geschlechtsreif sein. Sehnsucht nach Heirat haben. Also, das ist eine Frau, die ist eine Jungfrau, ist noch nicht verheiratet, aber sie ist heiratsfähig. Und das ist der Unterschied zu Betula. Betula, das normale Wort für Jungfrau, ist einfach das Wort, das die Unberührte bezeichnet. Aber ohne Bezug aufs Alter. Und Alma ist eine heiratsfähige junge Dame, die eine Jungfrau ist, aber eben noch nicht verheiratet ist, aber gerne heiraten möchte. Auch im Phönizischen gibt es dieses Wort Alma und das bedeutet dort auch Jungfrau. Übrigens in 1. Mose 24, Vers 16 steht, und das Mädchen war sehr schön von Ansehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Da ist es das Wort Betula. Also wir haben in 1. Mose 24 beides. Betula, Vers 16, Alma in Vers 43. Und das ergänzt sich. Also in Vers 16 wird einfach das Unberührte an sich gesagt, ausgesagt, und in Vers 43 wird betont, unberührt und heiratsfähig. Übrigens, das war noch eine ganz gute Sache, das mit dem Trinken. Die sollte also sich auszeichnen, dass sie einem Fremden, wenn er eine Bitte hat, Wasser gibt und dann von sich aus sagt, ich gebe auch noch den Kamelen. Er hatte 10 Kamele und jedes Kamel trinkt ja mehr als 100 Liter. Also die ging schon ein paar Mal da mit dem Krug runter. Über 1000 Liter schöpfen und das freiwillig, hätte sie ja nicht müssen. Er wollte nur für sich. Und da hat er natürlich, war schon bedient ein bisschen über den Charakter dieser jungen Frau. Ja, das sind eben so wichtige Dinge, die man beobachten muss, bevor man fragt. Ja. Es gibt übrigens auch Dinge, die man schon beobachten muss, umgekehrt, oder? Wenn eine junge Frau eben schaut, wie zum Beispiel dieser junge Mann, wie der sich seiner Mutter gegenüber verhält, dann kann sie auch schon ein bisschen herausfinden, wie er sich ihr gegenüber verhalten wird. Ja gut, also das sind so ein paar Tipps, praktische Tipps. Aber das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Noch etwas. Die älteste Bibelübersetzung, die wir haben, das ist die Septuaginta. Habe ich ja auch aufgeführt auf dem Blatt bei Vers 14. Das ist eine Übersetzung des Alten Testaments vom Hebräischen ins Griechische im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten durchgeführt, von Juden. Ich habe diese Übersetzung. Wir haben die damals, diese Juden, übersetzt, Alma in Jesaja 7,14, Parthenos. Und das ist im Griechischen das eindeutige Wort für die Unberührte, für die Jungfrau. Und darum wird das auch im Neuen Testament mit Parthenos zitiert. Lesen wir, was Matthäus schreibt. Und der konnte übrigens auch Hebräisch. Und ich muss sagen, besser als manche Liberalen. Ist auch heute übrigens keine große Leistung mehr. Ich habe gerade vor kurzem ein Student unserer Schule gefragt, so wie das jetzt so ist mit dem Hebräischunterricht nach dem neuen Bologna-System. Das ist eine Katastrophe von mir aus gesehen, wie da das Hebräische zusammengedrückt wird und an Bedeutung runtergestuft wird. Da hat er sich aber dann mir gegenüber verteidigt und hat gesagt, ja, wir müssen noch genau gleich viel können wie früher. Es war ja immer bekannt, dass an der STH, wo man die Bibel als inspiriert betrachtet, dass die viel besser Hebräisch können als an der Uni in Basel und Zürich und so weiter. Da wird nicht viel verlangt. Ich meine, ist auch nicht so wichtig, wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, muss man nicht so genau jedes Wort studieren, oder? Braucht es ja nicht unbedingt Hebräischkenntnis. Aber das hat mich natürlich gefreut, dass der hat gesagt, also wir können immer noch behaupten, wir können besser Hebräisch als die Liberalen, quasi. Ja, das sollte auch so sein. Und eben dieser Matthäus, der konnte noch besser. Der konnte Hebräisch sprechen, ja? Und zwar Althebräisch. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids. Der war aus dem Haus Davids. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus heißt der Ewige rettet. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber geschah, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, welcher spricht. Und jetzt kommt Jesaja 7. Auf Griechisch. Siehe, die Jungfrau, Parthenos, wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen. Was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er hieß seinen Namen Jesus. Also hier wird uns gezeigt, wie sich Jesaja 7,14 erfüllt hat. Natürlich, Ahas hat das nicht mehr gesehen. Aber das Wunderzeichen, das hat sich ja nicht mehr an ihn gerichtet, sondern an die Dynastie Davids. Und so hat Josef, der aus diesem Haus Davids, das war ein Nachkomme von Ahas, ein Nachkomme von David, er hat das erlebt, dieses Wunderzeichen. Und aus dieser Stelle sehen wir übrigens auch, dass die katholische Lehre, dass Maria eine ewige Jungfrau geblieben sei, völlig falsch ist. Denn hier wird ganz klar gesagt, sie hatten keinen ehelichen Verkehr. In der ganzen Zeit ab der Heirat, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Aber nicht ewig, sondern bis. Na klar, danach schon. Ja, also gehen wir zurück zu Jesaja 7. Der Messias von einer Jungfrau geboren, Parthenos. Und das ist eben das typische Wort. Wir kennen das sogar in der Biologie heute noch. Die parthenogenetische Fortpflanzung, die jungfräuliche Fortpflanzung, die gibt es ja bei den Stabheuschrecken. Die Stabheuschrecken, das sind diese Heuschrecken, die aussehen so wie braune Stäbchen. Unglaubliche Tarnung, die kann man in Zürich so sehen. Das ist ganz interessant. Und die können sich fortpflanzen, Männchen, Weibchen, aber die Weibchen können sich auch ohne Männchen fortpflanzen. Und das nennt man dann eben die parthenogenetisch, die jungfräuliche Fortpflanzung ohne die Fruchtzelle des männlichen Tieres. Ja. Und nun, hier wird gesagt, der Messias soll genannt werden Immanuel. Immanu heißt mit uns, El Gott. Also mit uns ist Gott. Aber jetzt haben wir ja gelesen in Matthäus 1, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Wie geht das? Ja, ich heiße Roger, aber ich habe noch ein paar Namen dazu. Ja, meine Mutter hat mir einfach drei Namen geben wollen und wir haben unseren Kindern jeweils zwei gegeben und beim letzten haben wir dann noch alle schönen Namen dazugegeben. Der hat dann vier bekommen. Könnt ihn selber mal fragen. Ja, es ist so, der Messias hat viele Namen im Alten Testament. Und wir werden dann in Kapitel 9 darauf kommen, auch auf die Namen, man wird ihn nennen. Wunderbarer Berater, starker Gott und so weiter. Wir kommen darauf. Und so haben wir noch viele andere Stellen, wo der Messias einen Namen hat. Es gibt zum Beispiel im Talmud, im Traktat Sanhedrin 98b, eine Stelle, die habe ich heute Morgen erwähnt. Da wird gefragt, was ist der Name des Messias? Und da merkt man, das war im Judentum klar, der Messias hat ganz verschiedene Namen. Da wird er zum Beispiel auch Menachem genannt, Tröster. Und dann wird gesagt, und er heißt auch der Geschlagene, Nagua. Woher kommt das? Jesaja 53. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, Nagua. Und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und so weiter. Die nennen Nagua, der Geschlagene. Und damit wird auch klar gemacht, dass also Jesaja 53 vom Messias spricht. Denn dieser Name Nagua wird dort erwähnt. Also der Messias hat viele Namen. Und auch wir können im Gebet den Herrn Jesus oder auch in Liedern ihn Immanuel nennen. Aber der Name Jesus, der war im Alten Testament nie geoffenbart. Und zwar steht da in Jesaja 49, da haben wir auch eine messianische Prophetie, da spricht der Messias selbst und sagt, 49,1, hört auf mich, ihr Inseln, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meines Namens Erwähnung getan. Aha! Sein eigentlicher Name sollte im Zusammenhang mit der Empfängnis im Mutterschoß geschehen. Und darum offenbart eben Gott erst in Lukas 1 zuvor gegenüber Maria, gerade noch vor der Empfängnis, und hier bei Josef, die Empfängnis hat schon stattgefunden, du sollst deinen Namen Jesus heißen. Aber dieser Name war im Alten Testament nicht geoffenbart, aber wir konnten wissen aus Jesaja 49, das kommt eben erst in der Zeit, wo er dann im Mutterschoß hier auf Erden sein wird. Gut, also Immanuel heißt Gott kommt zu uns. Und dazu noch eine Stelle aus Lukas 1, wo Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, ein wunderbares Gebet ausspricht. Lukas 1, 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volk. Und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Hause Davids. Da sagt er, dass Gott uns besucht hat. Gott ist auf Besuch gekommen. Und nochmals in Kapitel 1, Vers 78, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in der Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Und dann Kapitel 5, Lukas 5. Ich meine Kapitel 7. Nach der Auferweckung des Jünglings von Nain, Vers 16. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Immanuel, Gott mit uns. Gott kommt auf diese Erde. Also das zur Jungfrau. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber im Judentum, die orthodoxen Juden, die sagen immer, der Messias, nein, der wird nicht von einer Jungfrau geboren werden. Und dann, wenn man ihnen sagt, ja, Jesaja 7,14, ja, nein, das ist keine Jungfrau, das müsste Betula sein, wie die liberalen Theologen. Und dann kann man ihnen beweisen, wie ich das getan habe, dass Alma wirklich das bedeutet. Und ich habe hier noch mehr Stellen angegeben auf dem Blatt, außer 1. Mose 24. 2. Mose 2,8, die unverheiratete Miriam ist auch Alma. Und dann Psalm 68, 26, Sprüche 30, 19, Hohelied 1, Vers 3, 6, Vers 8, ist überall Alma. Und wir sehen, das bedeutet wirklich heiratsfähige Jungfrau. Ja, aber es ist noch interessant. In der rabbinischen Literatur gibt es Stellen, wo gesagt wird, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird. Und zwar in dem Midrash, Kommentar zu 1. Mose, Midrash Bereshit Rabbah von Moshe Hadarshan. Dort findet sich eine Stelle, wo er sagt, dass der Messias auf außergewöhnliche Art geboren wird. Und in dem Buch Toldot Yeshu, Sefer Toldot Yeshu, dort steht, dass der Messias selber sagt, über mich ist gesagt, siehe, die Jungfrau wird einen Sohn gebären. Das findet man in der rabbinischen Literatur. Also das war bekannt, dass das eben messianisch ist, Jesaja 7, Vers 14.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 7 bis 12.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 0774580001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.roshilibi.ch. Ich buchstabiere roger-liebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.